Sie hören diese schwierigen Menschen. Der Podcast für kluge Wege im Umgang mit schwierigen Mitarbeitern, Kollegen, Chefs und Kunden. Mein Name ist Alexandra Eppgert und ich freue mich, Ihre Gastgeberin zu sein.
Ja, hallo und herzlich willkommen zur 44. Folge von Diese schwierigen Menschen. 44 ist eine Schnapszahl und vielleicht ist das ja auch eine gute Gelegenheit, mal etwas anderes auszuprobieren. Anderes in diesem Kontext heißt, ich habe einen sehr spannenden Gast heute bei mir und dieser Gast heißt Hartmut Samtleben. Und Hartmut hat ein Buch geschrieben und der Titel ist Verbale Aggression im Beruf bewältigen. Das ist im Springer Verlag veröffentlicht. Ich kann es Ihnen sehr empfehlen, reinzuschauen, zu kaufen, zu bestellen, zu lesen. Es birgt sehr viele, sehr spannende Erkenntnisse. Und was genau, darüber werden wir heute sprechen. Aber ja, bevor wir über die Inhalte sprechen, sollte es, glaube ich, erst einmal kurz darum gehen, wer ist überhaupt Hartmut Samtleben? Und naja, wer schon mal in einem Meeting saß, der wird das kennen. Verbal angegriffen zu werden und der kennt es dann wahrscheinlich auch, man ist plötzlich wie blockiert und hinterher fallen einem immer die besseren Sätze ein als in der Situation. Und genau da bringt Hartmut zwei verschiedene Perspektiven ein, nämlich zum einen die Perspektive langjähriger Führungs- und Projekterfahrung im internationalen IT-Kontext. Ja, und zum anderen ein individualpsychologischer Blick, der auf Motive und Dynamiken guckt und ja, darum auch einfach nochmal einen anderen Blick mitbringt. Ja, und genau darum geht es eben auch heute. Verbale Aggression anerkennen, verbale Aggression erkennen, begrenzen. Ja, und Gespräche wieder in Bahnen lenken. Ich glaube, das ist so das, was mir sehr in den Sinn kam. Und ja, Hartmut, habe ich irgendwas vergessen? Fehlt da irgendwas? Wäre noch etwas wichtig, was ich erwähnen sollte, damit unsere Hörerinnen und Hörer wissen, wer da in der Leitung sitzt?
Ja, guten Morgen erstmal. Vielen Dank für die Vorstellung, Alexandra. Ich glaube, du hast es schon sehr gut umrissen. Ich habe eben in der Tat auch in den letzten Jahren zunehmend junge Führungskräfte gecoacht in der Firma, für die ich gearbeitet habe. Und dabei kam mir dieses Thema verbale Aggression relativ häufig entgegen. So dieses so, boah, da hat mir einer eine verpasst. Und ich wusste erstmal nicht, was ich sagen soll. Und beim Nachforschen, was kann ich denn meinen Coaches mitgeben? Was kann ich denn den Menschen raten? Kam eben relativ viel so Schlagfertigkeitsliteratur, die komplett unrealistisch ist. Man schafft es eben nicht, wenn man gerade einen in die Fresse bekommen hat und am Boden liegt, mal kurz einen eleganten Dropkick zurückzugeben, sondern man ist erstmal hart getroffen.
Ja, das kenne ich total. Ne? Also das kenne ich auch aus verschiedenen Formaten, in denen ich schule, dass dieses hohe Ziel von einfach mal schlagfertig reagieren einfach gar nicht so leicht ist, wie es gerne publiziert wird. Aber dafür gibt es dafür viele schöne Bücher. Das hat ja dann auch seinen Wert. Ja, das hast du festgestellt und wie ist es dann weitergegangen?
Ich habe mich dann in die entsprechende Literatur vertieft. Was passiert denn in uns Menschen? Und gerade wenn wir uns getroffen fühlen, dann kommen die natürlichen Abwehrmechanismen, die über die Millionen der Evolution entstanden sind, eben zum Vorschein. Das kann eben von einem Gefühl der Wachsamkeit sein, über einen Fluchtreflex bis hin zum kompletten Erstarren. Und gemein sind diesen Reflexen, dass das kognitive Denken, das bewusste, rationale Denken erstmal kurz eingefroren ist. Und man eben zurückkommt zu lange, lange trainierten Verhaltensmustern. Und dann ist der Moment eben verstrichen. Und hinterher ärgert man sich, hätte ich doch mal das und das gesagt. Aber das kann man eben nicht.
Meistens abends im Bett, oder?
Meistens abends im Bett, wenn man dann wieder entspannt ist, wenn so das sympathische Nervensystem wieder runtergefahren ist und die Entspannung einsetzt und Kreativität wieder möglich ist, dann kommen die guten Ideen. Aber am nächsten Morgen dann aus dem Blauen heraus dem anderen richtig einen zu verpassen, ist dann ja auch unter Kollegen nicht wirklich gut, wenn man noch ein paar Jahre zusammenarbeiten möchte. Also auch da sind eben viele Schlagfertigkeitsratgeber kontraproduktiv, denn dieses zahlst dem anderen mit gleicher Münze heim, führt am Ende eigentlich nur zu Krieg. Man möchte natürlich konstruktiv und friedfertig mit den Kollegen über Jahre mit Vertrauen zusammenarbeiten.
Ja, das erinnert mich an so viele Kontexte, in denen Menschen zusammenleben und zusammenarbeiten. Es beginnt bei Nachbarn, es geht weiter über Familien und findet sich eben auch in Teams wieder, wo man weiß, man ist mindestens eine Zwangsgemeinschaft und in irgendeiner Form muss man darauf reagieren. Auf der anderen Seite ist es ja zum Teil auch eine Frage von Position. In welcher Position bin ich, wenn ich jetzt wie reagiere und so weiter. Ich habe dein Buch so verstanden, dass es eben auch immer ein bisschen darum geht, wie Konflikt und Konfrontation in Kooperation und Kollaboration umgewandelt werden kann.
Ganz genau. So,
was war denn für dich der konkrete Auslöser dann, als du gesagt hast, okay, ich setze mich jetzt hin und ich schreibe ein Buch dazu?
Für mich war der konkrete Auslöser zu überlegen, was ist meine eigene Erfahrung, was ist die Erfahrung von anderen Menschen und wie kann ich denn einen Weg finden, der auch funktioniert, der auch realistisch ist. Auch wenn ich erstmal 10 Sekunden am Schwanken bin, mich sammle, wie kann ich zurückkommen und wie kann ich aber dann dafür sorgen, dass es nicht gleich in den Konflikt weitergeht, sondern dass wir friedlich miteinander umgehen, dass ich erstmal sage, hey, wir sind Kollegen, wir wollen weiter zusammenarbeiten. Das hier wünsche ich mir, auch gewaltfreie Kommunikation mit ganz vielen Ich-Aussagen. Ich bin gerade getroffen. Ich wünsche mir ein friedvolles, ein konstruktives Miteinander. Ich wünsche mir, dass wir jetzt zu einer Klärung kommen.
Ja, das wäre schön, ne? Eigentlich könnte es ganz einfach sein mit uns Menschen, oder?
Eigentlich könnte es ganz einfach sein, aber wir sind komplexe Wesen und wir haben unsere Sozialisierung. Jeder guckt ganz, ganz anders auf die Welt, auf die Situationen, die uns begegnen. Man selber bekommt das ja auch manchmal mit, dass da so ein Austausch ist und man selber merkt gar nicht, dass da eine Spannung ist. Aber man sieht, irgendjemand ist da gerade ganz komisch drauf. Woher kommt das? Jeder von uns blickt, und da kommt eben die Individualpsychologie auch ins Spiel, auf das, was einem geschieht, mit seiner ganz, ganz eigenen Brille, mit seiner ganz eigenen Interpretation aus der eigenen Geschichte.
Ja, du hast gerade noch mal einen spannenden Punkt gesagt. Also einfach die Spannung, die da in einer Situation ist oder auch die Spannung, die man bei jemand anderem wahrnimmt. Wenn ich noch mal ein Stückchen, wir sind jetzt so schnell so tief gekommen.
Stimmt.
So, ich glaube, wichtig für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und auch wichtig für mich wäre nochmal, wenn wir heute über verbale Aggression sprechen, was genau ist verbale Aggression? Also aus deinem Kontext und Fokus, wie würdest du oder wie definierst du verbale Aggression und noch wichtiger, wie können wir verbale Aggression im Alltag erkennen? Weil manchmal ist es ja so, ich sitze in einer Situation und dann krampft sich ein bisschen der Bauch zusammen und irgendwas finde ich komisch und ich gehe dann da raus und denke mir, puh, was ist denn jetzt hier passiert? Und erst vielleicht 1 oder 2 Stunden später wird mir klar, was da tatsächlich passiert ist. Von daher wäre, glaube ich, nochmal ganz, ganz spannend, wirklich auch ein bisschen konkret zu sagen, was ist verbale Aggression? An welcher Stelle können wir vielleicht auch eine Schublade definieren und sagen, okay, das ist verbale Aggression, weil dann kann ich ja quasi eine Wenn-Dann-Abfolge auch für mich definieren. Ne? Dann kann ich sagen, okay, wenn ich es als verbale Aggression definiere, dann kann ich das und das machen. Darum, das fände ich jetzt, glaube ich, nochmal spannend. Wo beginnt es? Wo hört es auf? Und ja, was ist es eigentlich? Was ist verbale Aggression in diesem Kontext?
Ja, super Frage. Und an dieser Stelle gibt es auch ganz viele Lehrmeinungen in der Literatur. Ja. So, welche Worte sind es und welche Ausdrücke sind es? Am Ende kommt es ja auf die Absicht drauf an. Ist es gemeint, eine andere Person anzugreifen? Und in der Regel, in so unserem Arbeitskontext ist es gemeint, um eine andere Person abzuwerten, um selber Überlegenheit zu erringen, um die andere Person klein zu machen, in ihrer Macht einzuschränken, sich schlecht fühlen zu lassen. Das heißt, wenn es gemeint ist als Angriff, dann ist es eben eine verbale Aggression. Und natürlich ist es dann wiederum eine Frage von dem Opfer, von der Person, die gerade angesprochen wird. Interpretiert die das überhaupt so? Und da gibt es natürlich die skurrilsten Kombinationen, dass jemand harte, ja, verhohlene Beleidigungen ausspricht, aber das beim Angesprochenen gar nicht so ankommt. Und umgekehrt kann es natürlich auch sein, dass ein Kommentar eigentlich konstruktiv oder sachlich gemeint war, aber die Person zutiefst getroffen wird. Also es ist diffizil, aber eine Aggression ist es eben, wenn es wirklich gemeint war, ich sage das jetzt nicht um der Sache willen, sondern ich sage das jetzt, um dich klein zu machen.
Da also es ist auf jeden Fall ist, entschuldige, dass ich dich jetzt unterbrochen habe, aber der Punkt war mir jetzt gerade wichtig. Auf jeden Fall ist ein Element Vorsatz. Das heißt, jemand agiert nicht einfach nur so, sondern, also es gibt quasi keine fahrlässige verbale Aggression, sondern es steckt immer der Vorsatz dahinter in einem Sinne von, ich mache etwas und wollte damit auch etwas erreichen.
Ganz genau. Natürlich kann ich auch fahrlässig sein, ich kann mich missverständlich ausdrücken oder vielleicht hat das Gegenüber auch irgendwo einen wunden Punkt, den ich gar nicht kenne. Das kann ich dann aber relativ schnell klären und das ist auch eben Element von dem gesamten Vorgehen in dem Buch, wie ich dann auch merke, ja, das war gar nicht Vorsatz, sondern das bin ich jetzt. Aber die verbale Aggression, die ist eben aus einer Gesinnung heraus, ich möchte dir jetzt einen verpassen, ich möchte dich jetzt gerade klein machen.
Was ist mit, also ich meine, wir kennen alle Teams und wir wissen, wie vielfältig Teams funktionieren. Was ist, wenn jemand in so einer Emotion ist, also gar nicht vorsätzlich gerade jemandem schaden möchte, aber hört sich so Dinge an, die die Person wirklich für absurd vielleicht hält und haut dann so einen ironischen Kommentar raus. Nicht mit dem Gedanken, ich will jetzt hier jemanden angreifen, ich möchte Schaden machen, sondern einfach nur aus der eigenen Emotionalität heraus. Wäre das in diesem Kontext verbale Aggression oder ist das, was ist das?
Super gute Frage und da steigen wir ja fast dann in philosophische Debatten über den freien Willen ein. Wenn ich das aus reiner Emotionalität heraus mache, war ich das dann oder bin ich dann schuld? Ich glaube, es ist eher zu entschuldigen, wenn jemand gerade emotional aufgebracht ist und dann etwas Abwertendes, etwas Aggressives vorbringt. Aber natürlich ist es diese Person, die trotzdem die Verantwortung trägt und jetzt können wir über den Begriff Vorsatz natürlich trefflich streiten, aber am Ende hat die Person dann etwas formuliert, etwas ausgesprochen, aus der Rage heraus, aus der Wut heraus und das ist dann ein Angriff. Das ist dann auch so als Angriff gemeint, auch wenn die Person vielleicht, wenn sie abgekühlt ist, 30 Sekunden später sagen würde, oh, das wollte ich nun mal sagen. Hm. Aber der Angriff ist eben erfolgt.
Aber das heißt, dass dieser Angriff, also der Vorsatz umfasst nicht zwingend so eine Art von Strategie in einem Sinne von, ich habe jetzt das Ziel, dass ich damit verfolge, also ich werte dich jetzt ab, damit ich ein bestimmtes anderes Ziel erreiche und in 3 Schachschritten, also in 3 Zügen bin ich dann an dem und dem Punkt. Also Vorsatz ist ein relevantes Kriterium, aber nicht zwingend die Strategie, wenn ich es jetzt dann richtig verstehe.
Ganz genau, da steckt kein Plan dahinter. Das kann ja auch sein, dass eine Person innerhalb eines Meetings sich zunehmend überfordert fühlt, argumentatorisch so ein bisschen an die Wand gespült führt und dann kommt eben so diese Zorn, diese Abwehrreaktion und das kann dann dazu führen, dass man zum Beispiel den Gegenüber als Klugscheißer bezeichnet oder du hast ja immer recht oder bei dir kann man ja sowieso nie und dann greift man eben an, auch aus dieser Emotion, aus dieser Überforderung heraus. Das ist doch am Ende trotzdem eine Aggression, die man dann bearbeiten muss, denn man möchte ja, wie gesagt, normalerweise noch ein paar Jährchen zusammenarbeiten, ein gutes Miteinander haben und nicht kompletten Streit im Unternehmen haben.
Ja, eigentlich schon, oder?
Ja, so. Hilft manchmal.
Ich stelle mir vor, dass es verbale Aggression auf verschiedenen Stufen gibt. Also, dass es ganz harmlose Dinge gibt. Da stelle ich mir jetzt vor, dass es vielleicht ein lustiger Kommentar ist oder etwas, was sich lustig anhört, aber den anderen möglicherweise trifft, bis hin zu wirklich massiven Dingen, die kurz vor einer körperlichen Attacke stehen. Obwohl, dann ist es ja keine verbale Aggression mehr. Also ja, vielleicht das Ende der verbalen Skala. Ist das, passt das zu deinem Ansatz oder verstehe ich das gerade falsch?
Ja, das passt sehr gut dazu und der Rudolf Dreikurs hatte dazu einmal ein sehr schönes Modell erzeugt, dass es eben störendes Verhalten gibt, welches anfängt mit Erregen von Aufmerksamkeit und Ablenken von eigenen Fehlern. Und da kommen dann eher so milde Sprüche, die eher nerven und die man auch mal kurz wegdrücken kann. Die brauchen eigentlich keine Bearbeitung. Das geht dann über das Erringen von Aufmerksamkeit hin zu Rache und Vergeltung. Rache und Vergeltung ist dann tatsächlich etwas, was häufig auch so hart trifft und das die Beziehung zerrüttet, dass es schwer da wieder zurückzukommen. Das geht eigentlich am besten dann mit einem Mediator. Aber so dieses Zwischenstück, dieses Erringen von Überlegenheit, dieses Abwerten des anderen, das ist ein ganz, ganz breites Feld, gerade im unternehmerischen Kontext, wo dann eben gerangelt wird um Positionen oder wo ein Vorgesetzter sich sehr stark fühlt in sich, aufgrund seiner Position und dann gerne mal das auch raushängen lässt mit mehr oder weniger verborgenen Aggressionen. Das ist so dieses Mittelstück und das wird dann primär in meinem Buch dann auch besprochen. Wie kann ich diese mittelschweren Aggressionen dann unter Kontrolle kriegen?
Okay. Du hast jetzt gerade den Vorgesetzten angesprochen, zwar als quasi Aggressor, aber da kam ich jetzt gerade auch noch auf einen Punkt. Vorgesetzter ist ja immer auch jemand, der strukturbildend ist im Bereich in Teams. Was fördert denn verbale Aggression in einem Unternehmen? Was verstärkt es? Und wiederum, welche Strukturen, welches Führungshandeln kann verbale Aggression in Teams, in Bereichen zwischen Mitarbeitenden verringern?
Ja, super Frage. Da gibt es natürlich erstmal ganz physische Faktoren. Wenn man räumlich zusammen ist, wenn man sich sehr oft sitzt, wenn man auch den gemeinsamen Austausch außerhalb von dem Arbeitenden, dem Arbeitsthema hat, zum Beispiel regelmäßig bei der Kantine ist, dann ist es viel einfacher, einen guten Sozialzusammenhalt zu haben, als wenn man ein rein virtuelles Team ist und sich nur sporadisch sieht. Auch ein gemeinsames Ziel, das die Führungskraft vorgibt und wo alle das Ziel im Auge haben und sich gegenseitig dazu verantwortlich fühlen, das hilft ganz gewaltig. Und zuletzt ist so eine Teamkultur natürlich eine wichtige Sache. So dieses, Leute, wir arbeiten friedlich, wir arbeiten konstruktiv, wir sagen uns auch klar die Meinung. Also wir packen uns nicht in Watte, sondern wenn irgendwo ein Missstand ist, dann sprechen wir den wohlwollend und konstruktiv an, sodass wir alle die Möglichkeit haben, miteinander besser umzugehen. Wir sprechen Störgefühle an. Ich bin nicht sicher, was damit gemeint ist. Ich bin mir nicht sicher, was du da gerade machst. Dass man hier diese Offenheit hat, aber trotzdem diese konstruktive Gesinnung und auch dem anderen erstmal unterstellt, eigentlich auch eine gute Meinung zu haben. Das sind alles so kulturelle Faktoren, die man als Führungskraft vorleben kann und auch sehr konsequent einfordern kann von seinem Team.
Und ich frage jetzt mal ein bisschen ketzerisch, in wie vielen Teams hast du so etwas schon erlebt? Also vielleicht gebe ich noch Kontext dazu, einfach nur so eine Frage hinzuwerfen, ist vielleicht einfach zu simpel. Der Hintergrund dazu ist, dass ich in Mediationen, die ich durchführe als Mediatorin, immer wieder erlebe, dass genau dieser Mittelteil, dass dieser Mittelteil mehrfach Grund ist, warum Mediationen überhaupt nötig werden, warum Konflikte eskalieren. Einfach weil zum Beispiel nicht die gute Absicht beim anderen angenommen wird, weil nicht davon ausgegangen wird, dass der andere es eigentlich gut meint, weil eigentlich davon ausgegangen wird, dass der andere ein Idiot ist. Also die federführende Haltung, die ich in Teams immer wieder erlebe, ist, dass immer wieder Teammitglieder da sind, die über andere sagen, meine Güte, diese Person hat entweder keine Ahnung oder ist persönlich völlig inakzeptabel oder. Also es gibt verschiedene Dinge. Aber am Ende läuft es immer drauf, diese Person geht für mich gar nicht. Ja. So, und das ist ja genau das Gegenteil von dem, was du beschrieben hast. Und darum würde mich tatsächlich interessieren, inwiefern du tatsächlich das schon erlebt hast, dass Menschen oder dass Teams genauso funktionieren, dass es verbale Aggression auch strukturell verringert.
Ja, ich habe beides sehr intensiv erlebt. Ich habe eben viele Jahre als Consultant gearbeitet, oft beim Kunden vor Ort. Und dann ist man mit seinem Team eben vor Ort. Dann hat man sehr, sehr engen Zusammenhalt. Es ist wahnsinnig anspruchsvoll. Man formt ein sehr, sehr enges Team und sagt sich eventuell unter Druck mal deutlich die Meinung, wie das gerade läuft. Aber dieser Zusammenhalt besteht. Und mit der Corona-Krise ist es in meinem persönlichen Umfeld sehr umgeschlagen. Dann gab es nur noch virtualisierte Teams, bei denen dann häufig eben auch Teambuilding, also ein wirklich Formen und gemeinsames darauf einigen, was machen wir, wie machen wir es, einfach gefehlt hat. Und dort kam dann sehr viel Aggression rein. Da kam dann häufig ein Vermuten, oh, diese Person, die zieht überhaupt nicht ihr Gewicht, die haut nicht so rein, wie sie müsste, weil man den Hintergrund nicht kennt. Man hat dann eben außerhalb von den geplanten Abstimmungsmeetings, nicht den Schnack an der Kaffeemaschine, das Gespräch abends beim Bierchen oder so, sondern man nimmt dann Dinge an und nur das, was man in der förmlichen Interaktion sieht, das baut man dann ein in sein Bild von den anderen Personen. Das persönliche Commitment, das persönliche Wohlwollen fehlt und dann nehmen diese persönlichen Aggressionen, diese verbalen Aggressionen zu. Dann kommen wirklich Kommentare, die auch dazu dienen, um zu verletzen.
Das heißt, wenn ich es richtig verstehe, sagst du, Miteinander, Kollaboration, Kooperation, ein gesundes Team erfordert nicht zwingend permanente Präsenz, aber erfordert auch physische Nähe.
Physische Nähe hilft sehr und wenn ich diese physische Nähe nicht herstellen kann, denn die Realität ist ja, wir arbeiten manchmal in virtuellen Teams, dann muss man auch die zwischenmenschliche Ebene, die Beziehungsebene als Führungskraft, als Verantwortlicher für das Team dann bespielen. Das heißt, man muss sich auch einmal damit beschäftigen, nicht wie lösen wir die Aufgabenstellung, die wir haben, sondern wer sind wir als Team, wie stehen wir zueinander, wie möchten wir miteinander umgehen.
Das heißt, für jedes Team ist es wichtig, immer wieder auch die Metaebene miteinander zu klären. Genau. Und bei Teams, die eher virtuell miteinander arbeiten, umso mehr, wenn ich es jetzt richtig verstehe.
Ganz genau. Es gibt so dieses Prinzip, erst der Mensch, dann die Sachthemen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich muss erstmal die menschliche Beziehung sauber aufgesetzt haben und vereinbart haben. Und dann habe ich eine Basis, auf der ich aufsetzend auch die kniffligsten Dinge regeln kann. Wenn ich das überspringe, dieses Aufbauen der zwischenmenschlichen Beziehung, dann gibt es sofort Missverständnisse, Unzufriedenheiten, Emotionen und dann verbale Angriffe und Verletzungen.
Ja. Was sind denn, um es jetzt mal so auf den Punkt zu bringen, ich weiß gar nicht, ob das denkbar und möglich ist, aber was sind denn so die Top 3 Verstärker für verbale Aggression und die Top 3 Verringerer für verbale Aggression?
Sehr knifflige Frage.
Ich habe dir nicht versprochen, einfache Fragen zu stellen.
Verstärker für verbale Aggression ist sicherlich eine menschliche Trennung, so ein Disconnect, wenn man eben weit voneinander entfernt ist und dadurch eine Art Enthemmung entsteht. Ein Faktor ist sicherlich die Kultur, die insbesondere auch von den Führungskräften vorgelebt wird. Wenn es akzeptiert wird, dass man sich mal so einen im Vorbeigehen verpasst, dann pickt das auch jeder andere auf. Einige ziehen sich in ihre Schneckenhäuser zurück und andere, gerade die jüngeren Mitarbeiter, die schauen sich das von den Seniorigen dann ab und dann gucken sie, ob sie auch nicht mal jemand anderen so niedermachen können. Und der letzte Faktor ist vielleicht auch so eine zunehmende Unzufriedenheit unter Menschen. Zufriedene Menschen brauchen normalerweise keine Aggression. Das ist selten. Aber wenn Spannung besteht, wenn sich Menschen überfordert fühlen, wenn sich Menschen nicht gewertschätzt fühlen, wenn Menschen glauben, sie brauchen von ihren Führungskräften oder von anderen Leuten noch mehr Anerkennung und da so ein seelischer Mangel besteht, dann neigen Menschen dazu, eben auch aggressiv zu sein. Denn wenn ein anderer unten ist, dann bin ich ja oben und das lindert dann so ein bisschen diese seelische Spannung für die Menschen.
Ja, ich glaube, das können wir alle, die wir dir jetzt zugehört haben, sehr gut nachvollziehen.
Ja, das sehen wir alle im täglichen Leben. Ja.
Ja, total. Was ist denn, wenn ich jetzt in so eine Situation reingeraten bin? Also ich bin in einem Team und entweder war das immer schon so oder es hat sich verändert oder ich habe mich verändert. Auf jeden Fall, mir wird jetzt gerade klar, hier geht aber jetzt unter Aggressionsgesichtspunkten, hier geht richtig was ab. Also hier, das hat ein Niveau erreicht, wo ich sage, das ist mir zu viel, das belastet mich. Damit kann ich nicht gut in den Arbeitsalltag gehen, damit kann ich aber auch schlecht abschalten. Also wirklich, dass ich an so einem Punkt bin, das finde ich jetzt belastend. Was kann man dann machen?
Sehr gute Frage. Ich kann auf meine Mitmenschen zugehen. Ich kann erstmal auf die Kollegen zugehen und dann auch wieder im Sinne von gewaltfreier Kommunikation mein Unbehagen ausdrücken. Ich fühle mich momentan nicht wohl. Ich würde gerne mit dir darüber sprechen. Wie können wir besser zusammenarbeiten? Wie können wir das Klima, das wir hier miteinander haben, verbessern? Wie können wir uns miteinander wohler fühlen? ich glaube, wenige Menschen würden dann Nein sagen. Ich will aber, dass hier Kälte herrscht. Ich will aber, dass wir uns regelmäßig einen auswischen. Die Antwort kommt ja nicht. Es erfordert aber natürlich ein bisschen Mut, dieses Unbehagen auszudrücken, weil es ja auch als Schwäche interpretiert werden könnte. Oh, du bist ein Mimöschen und so. Aber wenn man diesen Mut aufbringt, dann kann man damit einen ersten Schritt machen, um, bevor es zur Eskalation kommt, ein bisschen Frieden zu schaffen und dann verbale Aggression auch wirksam zu vermindern.
Also ansprechen würdest du machen?
Einfach ansprechen, ganz, ganz friedlich, ganz, ganz freundlich. Ich fühle mich momentan nicht wohl. Was können wir denn machen?
Okay. Das ist ein erster Schritt. Ich könnte mir vorstellen, dass dann auch schnell, also es gibt da sicherlich die Typen, die dann sagen, oh, mir ist das auch schon aufgefallen. Und ja, ganz ehrlich, ich weiß, dass ich da auch mitspiele, aber ich finde es auch gerade hier sehr anstrengend. So, das ist eine eigentlich wünschenswerte Reaktion, weil dann gibt es tatsächlich die Möglichkeit, das aufzulösen. Manchmal ist es aber auch so, dass die Reaktion dann eher leugnen ist. Also gerade wenn das vielleicht jetzt jemand ist, der für mich weiter entfernt ist oder der nochmal, sagen wir, andere Zielsetzungen hat, als ich das selber habe, dann ist, glaube ich, die Reaktion zu sagen oder zu erleben, dass die andere Person dann sagt, wie, ja, also kann ich jetzt gerade nicht mitgehen. Ich fühle mich wohl im Team. Ich finde auch, wir sind produktiv in Meetings. Ja klar, es geht da mal zur Sache, aber das dient ja dem Ergebnis. Dann haben wir da zwei völlig unterschiedliche Emotionalitäten unterm Strich.
Ja, genau.
Und wie kann ich damit umgehen? Würdest du sagen, wenn ich so eine Distanz zu jemandem empfinde, spreche ich das gar nicht erst an? Oder wie kann ich es dennoch ansprechen?
Ja, wenn ich es angesprochen habe und die Person so reagiert, dieses typische, wenn es zu heiß wird, dann bleib doch aus der Küche raus, dann steht man da erstmal vor der Wand. Dann ist man natürlich erstmal blockiert, weil die andere Person die Kommunikation auf der Metaebene ablehnt. Die andere Person möchte nicht darauf eingehen. Man kann dann das Thema ruhen lassen und nach einer Zeit, nach einer Woche nochmal aufgreifen. Aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit eher gering. Vielleicht zieht diese andere Person sogar das Gefühl von Überlegenheit aus dieser Öffnung, die man selber sich getraut hat, und als Anlass dann selber nochmal verbal aggressiv mehr draufzuhauen. Was kann man dann tun? Eine Möglichkeit ist natürlich, die Führungskraft herauszufordern, zu sagen, wir brauchen hier eine konstruktive Kultur. Ansonsten ziehen sich alle Menschen zurück, ansonsten arbeiten die Leute risikominimierend, aber nicht wertschöpfend und nicht im Sinne von gemeinsam vorangehen. Und da muss man gucken, was die Führungskraft macht, ob die ihre Aufgabe dann annimmt und sagt, okay, ich möchte hier eine konstruktive Kultur haben, oder ob das auch so eine Führungskraft ist, die sagt, nee, ich möchte aber, dass hier nur der Stärkste überlebt, dass wir so ein bisschen darwinistisch unterwegs sind. Solche Menschen gibt es natürlich auch zuhauf in der Führungsriege, und dann ist eventuell auch dieser Weg versperrt. Was kann man dann machen? Häufig ist dann der beste Weg, sich Gesinnungsgenossen zu suchen. Jedes Team ist immer gemischt und es gibt immer Menschen, die sind friedfertig, und die aggressiven Menschen, die Menschen, die Überlegenheit demonstrieren wollen, die sind normalerweise in der Minderzahl. Auch wenn es vielleicht eine etwas ruhe Kultur ist. Und wenn man sich verbündet mit den anderen Menschen, die eigentlich auch sagen, ich möchte lieber konstruktiv und friedlich unterwegs sein, dann ist es sehr, sehr viel einfacher, so im Verband dann standzuhalten, wenn von diesen wenigen Kotzbeuteln, sag ich mal, dann diese Aggressionen kommen.
Ja, es ist erstaunlich, ne? Ich finde den Punkt total zentral, weil das ist die Erfahrung, die ich auch immer wieder sammle, wenn ich mit Führungskräften zum Beispiel arbeite oder auch in Seminaren zu schwierigen Mitarbeitenden. Das sind immer eigentlich, die Mehrheit ist immer so, dass sie das Team trägt, dass sie dafür sorgt, dass es den Menschen gut miteinander geht, dass es in irgendeiner Form funktioniert, so würde ich es nennen.
Ja.
So, und es sind dann Einzelne, die aber so mit ihrer Vehemenz einen so großen Einfluss nehmen auf das Teamgefüge, dass es dann wirklich schwierig wird. Ne? Das ist auch deine Beobachtung, oder?
Ja, es sind diese schwierigen Menschen, und das sind nicht so viele, sondern diese wenigen schwierigen Menschen, die uns eben das Leben schwer machen und die dafür sorgen, dass sich die vielen guten Menschen auch zurückziehen. Wenn sich die vielen guten Menschen zurückziehen, heißt das aber, dass sie weniger Zusammenhalt haben untereinander, unter den Menschen, die konstruktiv und friedliebend miteinander Umgang haben wollen. Und die herauszulocken, ist halt eine Kunst, um zu sagen, kommt, hey, wir sind mehr, wir sind stärker und wir wissen auch, dass wir das Richtige hier tun im Sinne von der Mitmenschlichkeit. Da muss man sich auch trauen, die anzusprechen. Das funktioniert aber, weil Menschen natürlich auch gesehen werden wollen als anständige Menschen und dann auch so handeln möchten.
Ja, und ich glaube nochmal so den Blick für die Führungskräfte, da kann ich jetzt einfach nur auch nochmal so meine Beobachtung teilen, dass Menschen, die eigentlich ja mit einer sehr kooperativen und offenen und friedlichen Haltung in einem Team reinstarten, aber eben verbale Aggression erleben, dass die dann, du hast jetzt gesagt, sich gegebenenfalls zurückziehen. Und in diesem Rückzug kann schon stecken, dass ich unter Umständen ein schwieriger Mitarbeiter oder eine schwierige Mitarbeiterin werde. Ja. Oder eben auch, dass ich durch die verbale Aggression, die ich erlebe, wiederum in ein anderes Fahrwasser auch nochmal gehe und dann auch mich verschwierige. Ist das, jetzt ein Kunstwort?
So, schöne aber, Wortkreation.
Ja, oder? Finde ich auch. So, aber von daher ist es, glaube ich, wird mir jetzt auch gerade im Gespräch nochmal sehr deutlich, wie wichtig es ist, nicht einfach die Dinge laufen zu lassen, sondern schon sehr frühzeitig auch an vielleicht auch die kleinen Dinge ranzugehen, weil die kleinen Dinge in der Regel ja nicht nur einfach eine Momentaufnahme sind, sondern sich Stück für Stück weiterentwickeln, weil am Ende, wenn so eine kleine Sache in Ordnung ist, dann testen halt Menschen den nächsten Schritt. So, und damit komme ich tatsächlich jetzt auch, wenn ich nochmal den weiterdenke, also in meinem Kopf macht es gerade klack, klack, klack. So, wenn ich das weiterdenke, stelle ich mir dann natürlich die Frage, warum fangen Menschen überhaupt an, verbal aggressiv zu werden? Ist es einfach eine systemische Sache, dass ich in einem System bin, verbale Aggressionen erlebe, darauf reagiere und es sich so immer fortträgt? Oder gibt es auch, du kommst jetzt aus der individualpsychologischen Ecke, so würde ich es nennen.
Genau.
Gibt es auch aus der Perspektive Individuum etwas, was jemand quasi initiierend auch irgendwo reintragen kann?
Ja, super Frage. Der Alfred Adler hat ja zwei wesentliche Grundstreben des Menschen identifiziert, die unser soziales Miteinander ganz, ganz stark prägen. Und die Neurowissenschaften so der letzten zwei Jahrzehnte haben das auch nochmal sehr toll untermauert mit ganz spezifischen Hirnstrukturen und Emotionssystemen, die genau diese beiden Grundstreben des Menschen auch eigentlich aufbauen sozusagen. Die sind wirklich hart eingebaut in unserer Biologie. Das eine Grundstreben ist eben unser Gemeinschaftsgefühl, unser Streben nach Miteinander. Das ist eben allen Säugetieren gemein und das ist etwas, damit wachsen wir auf als kleine Kinder und das Miteinander, das ist eben für uns überlebensnotwendig, da hängen wir dran. Und gleichzeitig ist das andere Grundstreben, das sich entwickeln, das Streben nach Überlegenheit. Auch das ist den Säugetieren allen gemein, dass man natürlich erstmal wachsen möchte, aber dann auch in eine gewisse Konkurrenzsituation kommt und dann eine Überlegenheit erringen möchte oder eine Einzigartigkeit erzeugen möchte. Und diese beiden Streben, die können auch zu einer Spannung führen.
Ist das die Spannung von Gemeinschaft und Individuum oder geht es eher darum, dass das Individuum innerhalb der Gemeinschaft nach oben strebt? Also ich glaube, ich brauche nochmal Klärung.
Sehr gute Klärungsfrage. Es ist eher, dass das Individuum dann in der Gemeinschaft nach oben strebt. Ich kann sehr, sehr viel Gemeinschaftsgefühl erzeugen und dabei sehr einzigartig sein, ohne über zu sein. Ohne eine Überlegenheit erzeugen zu müssen. Dass dieses Dominanz- und Unterwerfungsemotionssystem, das in uns drin ist, das auch immer dreht. Persönliches Wachstum ist ganz, ganz prima, wenn das angefeuert wird von diesem Streben. Aber wenn es darum geht, dann überlegen zu sein und dafür andere Leute klein zu machen, dann ist es eben negativ.
Ja, verstehe. Okay. Und du sagst, Gemeinschaft ist in der Psychologie von Adler ganz zentral. Wie muss ich mir das konkret vorstellen? Was sind seine Grundaussagen zu Gemeinschaft und dem Individuum innerhalb dieser Gemeinschaft?
Sehr gute Frage. Und an der Stelle hat sich Adler wahrscheinlich keinen Gefallen getan mit dem Titel Individualpsychologie,
ja.
denn individual bedeutet an dieser Stelle unteilbar. Er war ja Kollaborateur, also hat sehr eng mit Freud zusammengearbeitet und sich dann mit ihm komplett verkracht, weil Adler davon ausgeht, dass wir ein Mensch und eine Seele sind und dass wir eben nicht in Ich, Über-Ich und It gespalten sind und deswegen eben individual unteilbare Psychologie.
Ja.
Es geht aber gar nicht um das Individuum als ich stehe hier alleine, sondern Adler hat immer gesagt, ein Mensch kann nur in seinem sozialen Kontext gedacht werden, in dem Netzwerk, in das er eingebettet ist. Und von der ersten Minute an sind wir gebunden an unsere Mutter und dann an die Pflegeperson und dann an die Familienkonstellation. Und diese Erlebnisse prägen uns, rangeln wir mit unseren Geschwistern, machen wir uns Liebkind bei den Eltern oder erpressen wir die Eltern mit Weinen. Und da kommt eben bei Adler ganz, ganz stark hervor, wie sehr die Gemeinschaft, in die wir eingebettet sind, dann unsere gesamte Persönlichkeitsstruktur und unseren Lebensstil prägen.
Ja, sehr spannend. Das heißt aber, der Dreh- und Angelpunkt bei Adler ist immer die Gemeinschaft. Und
genau.
Verbale Aggression ist auch in gewisser Weise immer im Kontext von Gemeinschaft zu verstehen.
Richtig, die verbale Aggression, die hat ein Ziel. Auch das ist eben wesentlich bei Adler, dass alle unsere Aktivitäten nicht aus ihrem Grund heraus verstanden werden sollen, sondern aus dem Ziel heraus. Wozu dient diese verbale Aggression? Diese verbale Aggression hat eben das Ziel, Überlegenheit zu erringen, besser dazustehen als die andere Person klein zu machen oder sich selber groß zu machen.
Und dann immer bezogen auf die Gemeinschaft. Jetzt haben wir gerade eine Entwicklung oder zumindest ich beobachte eine Entwicklung, das oder ich kann jetzt die Keule von Studien einmal auch noch hervortragen, dass das Thema Individualisierung immer größer wird. Menschen individualisieren sich immer weiter.
Richtig,
und wenn wir zwei Pole definieren wollen, dann haben wir auf der einen Seite die Gemeinschaft und auf der anderen Seite das Individuum.
Ja.
So. Wie passt denn dieser Ansatz, dass du sagst, verbale Aggression ist immer bezogen auf die Gemeinschaft und bezogen auf eine Funktion innerhalb der Gemeinschaft, auf ein Ziel, das ich innerhalb der Gemeinschaft verfolge? Wie ist denn in diesem Kontext Individualisierung und die voranschreitende Individualisierung zu verstehen?
Die voranschreitende Individualisierung sorgt sicherlich dafür, dass die Verbindungen, die man zu seinen Mitmenschen spürt, gelockert werden, sich nicht mehr so wichtig anfühlen und deswegen weniger Triebkraft entfalten. Das heißt, mein Handeln ist vielleicht weniger auf ein gutes Miteinander ausgerichtet, sondern mein Handeln ist dann eher auf meinen eigenen Vorteil, auf meinen individuellen Vorteil ausgerichtet. Mhm. So, und dann kommt eben wieder die Frage, wie kann ich dann einen Vorteil gegenüber anderen haben? Nicht nur einen ganz neutralen, sachlichen Vorteil, sondern wie kann ich in eine bessere Position kommen als eine Person, als ein Mitmensch. Und bumm, bin ich ganz schnell dabei, wieder die andere Person runterzudrücken, denn dann bin ich ja einen Schritt vor ihr.
Und dann funktioniert der Mechanismus wieder, über den wir jetzt schon gesprochen haben.
Ja, ganz genau.
Ja, naja, genau, verstehe. Wenn ich auf Teams gucke, was gerade so in Teams passiert, dann ist das Thema Generationen gerade. Also ich habe ehrlich gesagt 2013 schon mal Seminare, so 2013 bis 2016 muss das irgendwie gewesen sein, Seminare zum Thema Generationenmanagement gemacht.
Ja.
Aber so richtig hat das damals niemanden interessiert, muss ich gestehen. Also das war so, dass ich so dachte, ja, ich spezialisiere mich jetzt auf den Bereich Generationen. So, aber das hat nicht so richtig jemanden interessiert.
Ja.
Und jetzt habe ich den Eindruck, wenn ich auf das gucke, was Kunden von mir abfragen, was sie gerne möchten, dann ist gerade das Thema Generationenkonflikte sowas von nach oben geschossen. Das ist unglaublich. So. Und da sind wir ja genau da. Also bei Generationenkonflikten sind wir ja genau da, dass wir eben eine große Bandbreite an Unterschiedlichkeiten in Teams haben, dass wir eigentlich eine Teamgemeinschaft haben, die aber geprägt ist von viel mehr Unterschieden, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja.
So. Und was mich da nochmal interessieren würde, ist, Was beobachtest du in diesem Kontext in Bezug auf verbale Aggression? Wie hat sich das weiterentwickelt hinsichtlich genau dieser Entwicklung, dass wir jetzt, ja nicht, wir haben genauso viele Generationen in den Teams, wie wir das früher auch hatten. Nur aus allem, was zu lesen ist, aus allem, was ich erfahre, wenn ich ein Teamcoaching mache oder wenn ich in einer Mediation stecke oder, ist, dass die Generationen unterschiedlicher sind.
Ja.
In der Vergangenheit waren Generationen sehr eng beieinander und haben Generationen, waren das marginale Unterschiede und Weiterentwicklungen, und das ist jetzt einfach nicht mehr der Fall. Generationen sind sowas von, also Lebenswirklichkeiten in prägenden Phasen sind so unterschiedlich, so viel unterschiedlicher, als es das in der Vergangenheit war. Und das führt einfach auch nochmal zu anderen Generationen, Konstellationen in Teams. Und da würde mich tatsächlich interessieren, wie du in diesem Kontext verbale Aggression erlebst, erlebt hast, auch bei deinen Angeboten wirklich wahrnimmst und was es auch bedeutet für diesen Ansatz.
Ja, diesen Konflikt zwischen Generationen, den beobachte ich auch. Und der macht es natürlich sehr, sehr einfach, andere Menschen abzuwerten. Wenn ich eine gestandene Person im Arbeitsleben bin mit viel Erfahrung, dann ist es ja ein leichtes, junge Menschen, die gerade aus der Schule, aus der Lehre, aus dem Studium kommen, dann abzuwerten, ach, der hat ja gar keine Ahnung, wenn der wüsste. Und ich habe ja schon hier, und dann zeige ich alle meine Narben und Kampfesorden. Und dann kann ich eben sehr, sehr leicht die Menschen abwerten. Und in die Gegenrichtung funktioniert das natürlich auch. Ich komme voller Schwung, Elan und mit einem aktuellen und realistischen Weltwissen aus meiner Ausbildung und schaffe 5-mal so viel weg wie so eine alte, behäbige Persönlichkeit. Da ist die Abwertung des alten Kollegen natürlich auch sehr, sehr naheliegend. Gleichzeitig gibt es ja schöner, also netterweise auch bei uns wieder eingebaute Systeme in unserem Hirn, die unsere Psyche auch beeinflussen, um eben füreinander zu sorgen. Eben so dieses Elterngehen sozusagen, dieses Sorgen für die Jüngeren, aber auch das sich an die älteren Leute orientieren und ein gutes Miteinander zu haben. Und das kann man in die Waagschale werfen, um gegen dieses Abwerten von Jung nach Alt oder Alt nach Jung gegen anzugehen.
Das heißt, im Endeffekt hilft da, oder nein, ich frage dich, ich muss das ja gar nicht sagen, ich habe ja einen Gast heute. Wie schön ist das? Was würdest du denn sagen, was hilft dagegen, dass ich eben nicht sage, ja, die Alte wieder, meine Güte, wenn ich mir schon angucke, wie die Dinge angeht, oje, oje. Also was ist der Punkt, was hilft da? Was können wir machen, damit diese Abwertungen, oder was können Menschen machen, die in solchen Konstellationen ihren Alltag verbringen? Ich meine, man muss sehen, natürlich haben sich Arbeitszeiten innerhalb der letzten 100 Jahre verringert, aber es sind weiterhin in Vollzeit in der Regel 8 bis 8,5 Stunden, die Menschen bei der Arbeit im Arbeitskontext verbringen. Von daher, das ist ein Drittel des Tages. Also die Frage ist, was können Menschen an der Stelle tun, um genau das zu durchbrechen?
Es kommt wieder zurück auf die Themen, eine persönliche Verbindung aufbauen, den Menschen verstehen, wertschätzend zu sein. Und auch ein bisschen weise zu werden, ein bisschen erwachsener zu werden. Das gilt für alte Menschen, dass sie verstehen, ja, ich akzeptiere, dass die jungen Menschen viel näher sind an der aktuellen Entwicklung und häufig viel schneller. Und natürlich haben die nicht die Erfahrung, wie könnten sie auch. Das ist aber nicht deren Schuld und das macht mich nicht besser, dass ich 20, 30 Jahre vorher geboren bin. Und genauso für die jungen Menschen dieses, oh, ich kann hier auch ein bisschen Weisheit aufsaugen. Ich merke zwar, dass ich schneller unterwegs bin als die älteren Kollegen, aber die bringen so viel Erfahrung und Überblick und Perspektive mit, da kann ich mir eine Scheibe von abschalten. Und das ist ja nicht deren Schuld, dass sie 20, 30 Jahre älter sind und schon ein bisschen langsamer und im Kopf noch in der PC-Ära sind oder vielleicht sogar grüne Kathodenbildschirme gesehen haben. Dieses Akzeptieren des anderen in seiner Einzigartigkeit, auch in seiner Andersartigkeit. Und dafür brauche ich am Anfang erstmal den Beziehungsaufbau. Und auch das ist wieder ein Prozess, den ich als Führungskraft natürlich gut moderieren kann. Und wenn ich keine Führungskraft habe, die das für mich tut, dann liegt es an mir, auf die anderen Menschen erstmal zuzugehen und die erstmal zu verstehen.
Beziehung ist das A und O, oder?
Die Beziehung ist das A und A, O, genau.
Da lande ich auch immer wieder, dass am Ende des Tages auch bei einer Mediation, was ist da? Also ich meine, natürlich gehen Medianten und Mediantinnen nicht aus einer Mediation raus und sagen, oh, ich wusste gar nicht, wie großartig du bist. Das ist in der Regel nicht so. Aber tatsächlich hat Mediation ja auch immer etwas damit zu tun, rauszukommen aus der da hin zu, okay, das ist dein Blickwinkel. Ne?
Ja.
Also von daher, dieser Punkt kommt mir da sehr bekannt vor. Also quasi nicht mehr auf das Label zu gucken mit, die da von der Gen Z oder, ne, oder ja, die Gen Xer wieder, die haben eh keine Ahnung von irgendwelchen technischen Tools und sind ja auch immer skeptisch hin zu, okay, wer bist du? Ne?
Ja. Ein Vorgehen, das ganz, ganz toll ist Verletzlichkeit zu zeigen und auch einmal zu zeigen, womit ringt man denn selber? Was sind denn die eigenen Schwierigkeiten? Denn die allermeisten Menschen haben ein gutes Herz und verstehen, dass andere Menschen mit Dingen ringen und öffnen sich dann auch. Viele Menschen trauen sich aber nicht, hinter der Fassade hervorzukommen. Viele Menschen zeigen im Job dann normalerweise alles, was sie getan haben. Und hier ist mein Abschluss und hier ist meine Erfahrung und hier ist das Tolle, was ich gerade mache. Und suggerieren damit, dass sie quasi Superfrauen und Supermänner sind und zeigen gar nicht, dass jeder von uns im Leben mit verschiedensten Dingen immer ringt. Jeder hat immer Probleme. Und wenn man mal hinter die Fassade geschaut hat und gesehen hat, oh, diese Person pflegt zu Hause noch eine bettlägerige Mutter oder jene Person hat gerade Krach oder dort ist das Kind krank, dann wird man viel milder. Und dann kommt auch so eine Art Beißhemmung, dann attackiert man eigentlich nicht. Wenn man den Eindruck hat, die andere Person, ja, die steht ja gut da, hat alles geregelt, dann kann ich da ja mal draufhauen. Jeder von uns ringt mit irgendwelchen Problemen und wenn ich diese Probleme kenne, dann bin ich viel, viel vorsichtiger mit dem, was ich tue und viel, viel friedlicher und viel unterstützender gegenüber den anderen Personen.
Ja, da erinnere ich mich an einen Punkt, den du eben schon gesagt hattest, was verringert verbale Aggression, wenn ich davon ausgehe, dass der andere kein Idiot ist.
Ja,
um es jetzt genau. Mal ganz lax auf den Punkt zu bringen.
Ja.
Wenn ich davon ausgehe, dass der andere einfach die Dinge macht, wie er sie macht, weil es aus seiner Logik heraus richtig ist, dann passt das schon irgendwie.
Ja. Und
ich glaube, ganz banal, das beginnt bereits im Auto, im Straßenverkehr. Ne?
Ja.
Also, dass ich im Straßenverkehr nicht davon ausgehe, dass jemand auf eine bestimmte Art und Weise Auto gefahren ist, weil er mir jetzt schaden möchte oder weil er oder sie beschränkt ist oder ein Idiot oder was auch immer, sondern weil diese Person das aus ihrem Überblick und aus ihrer Perspektive gerade bestmögliche versucht.
So. Ja. Ganz genau. Und Straßenverkehr ist natürlich ein super Beispiel, denn das Gemeinschaftsgefühl ist komplett unterdrückt dadurch, dass wir in zwei Blechkäfige eingebaut sind und eben keinen mitmenschlichen Kontakt aufbauen können. Und dann geht es nur noch um das eigene Vorankommen.
Ja, das ist ein schönes Bild. Wir sind eingepackt in Blechkisten, hast du gesagt, ne?
Ja,
in Blechkisten.
Käfige.
Käfige, genau, das war das Wort. Wir sind eingepackt in Blechkäfige, voneinander getrennt, die keine Gemeinschaft an der Stelle zulässt. Ne? Zu weit weg. Und da sind wir wieder auch bei, was ist ein Stückchen die Lösung? Wir müssen beziehungskompetent sein, Beziehungen aufbauen können und einfach auch eine Nähe herstellen können, weil an der Stelle, wo wir es nicht tun, landen wir zu schnell in dem Vorurteil, dass der andere ein Idiot ist.
Ja, und dann kommt eben sehr schnell die Aggression und man hat ja keine negativen Konsequenzen, wenn man aggressiv ist gegenüber einer Person, die ohne Verbindung zu einem selber dasteht.
Ja, genau. Das ist, ja, Beziehungskompetenz, das ist, glaube ich, ein großes Thema.
Ja, so. Deswegen schreibe ich in dem Buch auch nicht nur darüber, was mache ich in dem Moment, wo eine Aggression dann auch tatsächlich auf mich zukommt und mich verletzt, sondern was mache ich denn vorher? Wie kann ich denn vorher im Vorfeld dafür sorgen, dass Dinge in meinem Kollegenkreis, in meiner Arbeitsgruppe friedlich sind und dass ich schon mal Konflikte oder Spannungen, die ich wahrnehme, bearbeite durch ein offenes Gespräch, wenn ich den Eindruck habe, in dem Meeting könnte es hoch hergehen, vielleicht ein Gespräch vorher, ein Meeting vor dem Meeting anberaumen und insgesamt eine Atmosphäre und eine Kultur des Miteinanders gedeihen zu lassen.
Ach ja, das ist ja jetzt eigentlich.
Es könnte so schön sein.
Ja, es könnte so schön sein und so einfach. Ich meine, der Alltag ist dann immer ein bisschen anders und ist an vielen Stellen auch einfach fordernder. Das hast du sicherlich auch in deinem Alltag erlebt. Das habe ich schon mehrfach erlebt. Also ich finde immer wichtig, dass wir auch deutlich machen, das ist natürlich ein Ideal einer Kultur, wo ich immer wieder den Eindruck habe, dass wir auch mit so einer Art des Denkens und einer solchen Kultur nicht groß werden. Also das ist von Familie zu Familie sicherlich unterschiedlich, aber wenn ich dann auch nochmal gucke, in welche Systeme Kinder dann reingeraten. Aber gut, ich möchte jetzt nicht noch das Schulthema aufgreifen.
Das wird dann irgendwann.
Ja, total. Ist das in den Niederlanden auch ein ähnliches Thema wie in Deutschland?
Das ist hier in den Niederlanden sicherlich auch so ein Thema. Auch die Problematik mit sozialen Medien, mit dem Abschotten von ganzen Generationen voneinander. Ja. Das wird ja auch heiß diskutiert.
Ja, das wäre schon der nächste Strang wieder, Social Media. So ein Gedanken, den ich gerne noch teilen wollen würde, wäre so, ich hatte deinen Ansatz eben in hohem Maße auch verstanden als Beziehungskompetenz, ist ein bisschen resilienzfördernd gegen verbale Aggression in Teams. Ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden und richtig in meine Worte übersetzt. Und wenn ich dann aber den Schritt weitergehe und gucke, was entwickelt sich gerade auch in Bezug auf KI, dann kann ich sagen, das ist doch eine Kompetenz, wenn wir die entwickeln. Das ist das, was uns wirklich ein Alleinstellungsmerkmal macht oder gibt gegenüber einer künstlichen Intelligenz, weil die simuliert ja nur Beziehungskompetenz.
Das mit Sicherheit. Die künstliche Intelligenz, so wie sie heute aufgestellt ist, hat eben kein Konzept von dir als Person und kein Konzept von der Bindung. Kann sehr eloquent plappern und nette Sachen sagen. Aber das ist eben keine echte zwischenmenschliche Beziehung, die uns nachher bereichert und unser Herz wärmen könnte.
Ja, das ist wahr. Hartmut, ich glaube, wir sind einmal gut durch die verschiedenen Punkte durchgegangen, die dein Buch betreffen, aber auch deutlich über das Buch hinaus, wie mir scheint. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, danke.
Ja, das ist schön. Die Frage ist, hast du noch etwas, was ich vergessen habe, mit meinen Fragen aus dir rauszuquetschen? Also habe ich irgendetwas vergessen, was dir jetzt gerade an der Stelle noch wichtig wäre?
Ich habe noch ganz viele Ideen, aber vielleicht ein Thema, das mir immer wichtig ist, ist diese Nachsicht mit sich selbst und den anderen. Das beginnt in dem Moment, in dem ich getroffen werde von einem Kommentar, der mich zutiefst verletzt und wo ich dann hinterher häufig mich selber noch klein mache, weil ich dann abends im Bett liege und grübel und sage, warum habe ich denn nicht und ich hätte doch und warum war ich so dumm? Und diese Nachsicht mit sich selbst, nein, wenn ich getroffen bin, dann kann ich erstmal nicht, dann muss ich mich erstmal sammeln und dann regle ich das am nächsten Tag. Aber nett zu sich selber zu sein, und dann auch nett zu den anderen zu sein mit Nachsicht. Okay, die andere Person hat mich verletzt. Das ist nicht in Ordnung. Das räume ich auch aus. Aber nicht aus einem Gefühl des Zorns und der Rache heraus, sondern mit Nachsicht. Und diese Person ringt sicherlich auch mit vielen, vielen Themen, fühlt sich häufig minderwertig, versucht Überlegenheit zu gewinnen. Das ist nicht okay. Aber das kläre ich jetzt freundlich, konstruktiv, sehr bestimmt, sehr konsequent. Aber auch mit ein bisschen Nachsicht, denn auch mein Gegenüber, das mich gerade verletzt hat, das wird auch seine Gründe haben, auch unter gewissen Dingen leiden. Und so können wir aufeinander zugehen. So sind wir milde uns gegenüber und den anderen.
Ja, das finde ich auch wirklich nochmal einen schönen Punkt. Also nicht nur auf diese Du- und Ich-Ebene zu gucken, nicht nur auf das System zu gucken, sondern wirklich auch zu gucken, wo bin ich? Und ich glaube auch, es beginnt damit, sich selber anzunehmen. Also ich sage immer gerne im Seminar, es gibt ja viele Menschen, die schlagfertig sind. Ich gehöre nicht dazu. Ich habe ehrlich gesagt alle 5 Jahre einen schlagfertigen Moment. Und, und dann ist es auch schon wieder vorbei für die nächsten 5 Jahre. Mein letzter schlagfertiger Moment, ich weiß es gar nicht mehr, müsste jetzt 3 bis 4 Jahre her sein. Also es nähert sich der nächste.
Dann wird es ja Zeit allmählich.
Ja, es wird Zeit, in der Tat. Nein, aber sich einfach auch anzunehmen als jemand, der in einem anderen Kommunikationsmodus quasi ist.
Ja.
Und aus diesem Kommunikationsmodus eben niemand ist, der zwingend auf einen Angriff direkt reagieren kann, sondern einfach damit anders umgeht und sich dann nicht dafür zu verdammen, dass im Nachhinein in der Rückschau, dass ich eben nicht in der Lage war, auf einen Angriff so zu reagieren, sondern dass ich einfach jemand anders bin, dass ich anders gepolt bin im sozialen Miteinander und dass das auch vielleicht ja gut ist, dass ich an der Stelle anders gepolt bin.
In der Tat, man kann auch eigentlich dankbar sein, denn wenn man direkt zurückschlägt, herrscht Krieg. Und es ist durchaus hilfreich, wenn man dann mal eine Weile still ist und nicht direkt zurückschlägt. Das ermöglicht einem, sich selber zu beruhigen und sich zu überlegen, wie kann ich einen friedlichen Weg nach vorne dann noch finden. Dieser Weg wäre verbaut, wenn ich sofort zurückgeschlagen hätte, mit Schlagfertigkeit, die wiederum verletzt hätte. Mhm. Also durchaus auch dankbar sein, dass man diesen stillen Moment hat, der ermöglicht einem dann friedlich wieder neu aufzusetzen.
Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort, oder?
Ja, hervorragend. Vielen Dank.
Ich danke dir. Wie gesagt, es hat mir wirklich sehr viel Spaß gemacht. Und naja, heute ist nicht alle Tage. Vielleicht kommst du ja wieder, keine Frage.
Sehr gerne, vielen Dank.
So, in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen ganz wundervollen Tag und mach's gut, Hartmut.
Danke dir, tschüss.
Tschüss.